Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Mais um café. Noch ein Kaffee.
Noch eine Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Noch ein Kaffee.
Mais um café.
Mais um café.
Mais um café.
Mais um café.
Einmal über den großen Teich und zurück. Radio Dreieckland in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung, im Livestream auf rdl.de weltweit. Außerdem im Podcast auf maisumcafé.de.vu. Maisum Café. Noch ein Kaffee.
Rádio Dreieckland em Freiburg, em cooperação com o Pulsar Brasil no Rio, apresenta Mais um Café, o programa bilíngue em português e alemão, na 102.3 MHz, inteiro pelo live stream www.rdl.de e no podcast maisumcafé.de.vu.
Bem-vindos e bem-vindas ao programa Mais um Café de Radio Dreieckland e Pulsar Brasil. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Mais um Café hier bei Radio Dreieckland in Kooperation mit unseren Partnern und Partnerinnen von Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Quem está lá? Vocês podem se apresentar lá? Eu sou Fabian, ich bin Fabian hier im Studio, diesmal wieder alleine, aber in Rio sind dafür umso mehr Menschen.
Olá, Fábio. Aqui quem está falando é Jaque, né? Hoje a gente tem um convidado muito especial aqui no nosso programa, que é o Cleibson Ferreira, do Levante Popular. Ele está aqui para falar com a gente um pouquinho mais a respeito do plebiscito, que foi uma movimentação muito forte que teve ao longo de uma semana, né, para mobilizar a população para a reforma política. E a gente está aqui também com Nils.
Hallo Fabian, hier ist wieder Jackie, heute mit einem ganz besonderen Gast hier im Studio, mit Cleibson Ferreira von der Organisation Levante Popular, die hier gerade die ganze Woche über ein Plebiszit, also eine Volksbefragung organisiert haben, von der wir gleich noch mehr hören werden und bei der Übersetzung wie immer hier Nils. Hallo.
Hallo, hallo. Eine Volksbefragung, von der hier in Deutschland, in den deutschsprachigen Medien, auch die sich dediziert mit Brasilien und Lateinamerika beschäftigen, noch nicht zu hören war. Von dem her bin ich sehr gespannt, was denn das Anliegen war, wie es gelaufen ist und was das für auch jetzt die Zukunft und vielleicht auch den restlichen Wahlkampf bedeutet, ob das überhaupt was damit zu tun hat. Sí, de este plebiscito vamos falar esta hora, este programa, esta edição, en las medios de Alemania, también las medios que están falando específicamente do Brasil ou de Latinoamérica, ninguém falou em alemão sobre esse tema, então vai ser muito interessante de se enterar mais o que é a proposta, como funcionou ou não funcionou o plebiscito e quais serão as consequências agora para a campanha eleitoral, para o futuro país, não, do Brasil. Então, talvez nosso convidado pode começar a explicar um pouquinho como iniciou essa ideia do plebiscito, quais são os movimentos ou as pessoas atrás deste movimento, dessa iniciativa. Ja, vielleicht kann unser Gast in Rio de Janeiro anfangen und uns erklären, wer denn hinter dieser Kampagne, hinter dieser Volksbefragung steckt und was denn das konkrete Anliegen dieser Volksbefragung ist.
Bom, bom dia. O plebiscito, ele é uma iniciativa que surgiu e alcançou até semana passada mais de 450 organizações entre movimentos sociais, partidos de esquerda, ativistas de todo tipo no Brasil inteiro, igreja progressista, em torno da iniciativa de conversar, de mobilizar e dialogar com a população brasileira a respeito da necessidade de uma reforma do sistema político brasileiro. A ideia da iniciativa surgiu no ano passado, depois daquele processo de grandes mobilizações populares que aconteceram aqui, né, de que milhões de jovens foram para a rua, a partir desses movimentos, entendendo que aquele movimento que aconteceu em junho e julho, ele representou, entre muitas coisas, uma crítica generalizada da população brasileira quanto ao sistema político. Existiam, nas manifestações, uma série de pautas diversas, para além da redução do preço das passagens, que foi a primeira grande bandeira, mas uma série de pautas e, dentre elas, existia de fundo um sentimento da população brasileira de que o atual sistema político não nos representa. Então isso aparecia principalmente nos cartazes e tinha que ver com as críticas à corrupção, as críticas aos políticos que estão no Congresso, e de fundo tinha que ver com esse sentimento de falta de representação.
Ok, also die Volksbefragung, die stattgefunden hat hier in Brasilia, organisiert worden von über 450 Organisationen, darunter soziale Bewegungen, aber auch progressive Kirchen, linke Parteien, Aktivisten, und die alle haben mobilisiert, damit die Leute bei der Volksbefragung eben dafür stimmen, dass es eine große politische Reform in Brasilien geben soll. Was steckt dahinter? Das Thema der politischen Reform ist vor allem letztes Jahr in den Juniwochen hier im sogenannten brasilianischen Frühling sehr populär geworden, denn die anfängliche Kritik des Nahverkehrs, um den es ja am Anfang ging, um einen niedrigere Preise im Nahverkehr, wich am Ende dann doch auch einer Forderung, wo es darum ging, das politische System in Frage zu stellen und dabei aufs Ganze zu gehen. Und ich glaube, dieses Gefühl, was da hochgekommen ist, wie auch Clevison jetzt gesagt hat, einfach nicht repräsentiert zu sein vom repräsentativen System Brasiliens und ständig über Korruption etc. hören zu müssen, das ist es, was auch jetzt diese große Volksbefragung getragen hat.
Jetzt ist ja der Titel dieser Volksbefragung Plebiscito Popular por una Constituyente Exclusiva e Soberana do Sistema Politico. Mir ist die Übersetzung nicht ganz klar. Also ich kann sie mir wörtlich irgendwie übersetzen, aber ich weiß nicht genau, was ist diese Constituyente? Ist das eine verfassungsgebende Versammlung oder was ist dieses Exklusiv und Soberana und natürlich autonom? Vielleicht könnt ihr nochmal auf den Titel genau eingehen. Das ist ja relativ lang. Da ist bestimmt eine lange Diskussion dahinter gestanden, wie der zusammengekommen ist und was der genau bedeutet für euch und für die Bewegung. Tal vez vocês podem explicar como se llegó a este título, Plebiscito Popular por una Constituyente Exclusiva Soberana do Sistema Político. O sea, una constituyente, una asamblea constituyente que defina una nueva constitución, o qué significa ese exclusivo y soberano do sistema político. Yo acho que, como título bien complejo, ustedes tuvieron muchas discusiones no movimiento mismo, cómo llegar a esa propuesta.
La idea de hacer uma Assembleia Constituinte exclusiva e soberana parte, de certa maneira, desse sentimento de falta de representação no Congresso Nacional, partindo da avaliação de que a atual composição do sistema político brasileiro não vai fazer uma reforma do sistema político, ela não vai transformar a si própria. Então, por conta disso, a proposta é que seja uma Assembleia, primeiro, exclusiva para fazer a reforma política, a reforma do sistema político, então ela tem apenas essa função. Segundo, ela é soberana em suas decisões, então ela toma decisões independentes do Congresso Nacional. E a sua própria composição, ela tem que ser por delegados constituintes que não participem do atual Congresso Nacional e do atual sistema político. Então, um pouco nesse sentido que é a defesa da constituinte. E por último, o que a gente está defendendo é que ela é uma constituinte temática. Então ela não vai reformar toda a Constituição, ela vai reformar apenas o capítulo da Constituição que diz respeito ao sistema político, que tem a ver com a representação e a participação popular.
Also, um den etwas komplexen Namen mal zu erklären. Die verfassungsgebende Versammlung hat sich generiert oder vor allem an der Kritik vom Kongress, was Clevison vorher schon erwähnt hat. Und sie ist eben exklusiv, weil sie nur das Thema der politischen Reform behandelt und sich nicht weiter öffnen will. Sie ist souverän, weil sie sich eben ganz unabhängig vom Kongress versteht, und es dürfen auch keine im Moment gewählten Vertreter, die im Parlament sitzen, daran beteiligt sein. Und also dann später bei dieser Versammlung, über die jetzt entschieden wurde, und sie soll thematisch sein, also sie soll sich ganz explizit auch nur mit dem Kapitel der Verfassung beschäftigen, in dem es um das politische System Brasiliens geht. Und da soll eben eine größere Bürgerbeteiligung unter anderem festgeschrieben und werden und weitere Reformen. Aber wie ich hier sehe, brennt Jackie auch eine Frage unter den Nägeln oder einen Kommentar. Ich gebe gleich mal weiter. Então, estou vindo aqui que a Jackie também quer participar no debate. Vou passar o microfone.
Eu queria acrescentar uma informação, né, essa explicação que o Cleibson deu, que é um dado a respeito da falta de representatividade popular no Congresso. É, segundo uma pesquisa que saiu no Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, das 594 cadeiras do Congresso Nacional hoje, 273 são ocupadas por empresários e 160 por fazendeiros. Isso totaliza 72% das vagas, né, do Congresso, destinadas à minoria da população. Então, eu acho que isso vem para reforçar um pouco também a importância da gente ter esse plebiscito popular.
Also, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, der die fehlende Repräsentativität der politischen Institutionen, vor allem des Kongresses in Brasilien angeht, hat Jackie mal eine Studie hervorgekramt, die wir dann auch später nochmal verlinken werden, mit den genauen Zahlen. Aber darin steht auf alle Fälle, dass 72% der Sitze im brasilianischen Parlament entweder von großen Unternehmen oder von Großgrundbesitzern gehalten werden. Also das heißt, 72% eine ganz klare Interessensverteilung bereits und die restliche Bevölkerung muss sich dann mit den 28 übrigen Sitzen ausgedrückt fühlen.
Jetzt war das ja eine Volksbefragung, die von einer sozialen Bewegung ausging, von verschiedenen sozialen Organisationen, die das getragen haben. Wie ist das denn jetzt praktisch dann abgelaufen? Also vielleicht auch kurz einen Kommentar zu dem Datum. Also wie ist das jetzt so in diesem Zeitraum zwischen der Copa und der Wahl gefallen und dann, wie ist es praktisch überhaupt abgelaufen? Wie konnten die Leute denn abstimmen? Talvez nosso convidado pode fazer comentário como para mim não é muito claro o plebiscito se organizou por movimentos sociais, por organizações sociais, mas como foi que a gente podia votar? Como estava organizando tudo isso? E também como chegou nesta data agora entre a Copa Mundial e as eleições, isso tem que ver com o processo eleitoral também ou isso é totalmente independente, somente uma casualidade?
A data, por um lado, não é casualidade, mas por outro não tinha a ver com o calendário eleitoral. A maioria dos plebiscitos populares no Brasil organizados por esse conjunto de movimentos, como foi o plebiscito da ALCA, o plebiscito da dívida externa, são organizados nessa data, que é de 1 a 7 de setembro, que é no calendário nacional a Semana da Pátria, mas que, além disso, um conjunto de organizações da Igreja Progressista, da Teologia da Libertação, fazem essa atividade que é Semana da Fraternidade, Grito dos Excluídos. Então são atividades que mobilizam os movimentos sociais no Brasil todos os anos e que a maioria dos plebiscitos são organizados nessa semana. Então o plebiscito da Constituinte também carregou essa data como uma data simbólica para o debate nacional em torno dos problemas do Brasil. E a votação, ela foi feita de maneira organizada pelos próprios movimentos, não é um plebiscito legal, não é organizado pelo Estado brasileiro, então os próprios movimentos deram conta de se organizar, montar os seus materiais, montar as suas urnas, as suas listas de assinaturas e coletar votos da maneira como foi possível, com caixinha de sapato, da forma mais, como dizer, artesanal possível, mas também da forma mais organizada possível, como a gente sempre garante fazer com os movimentos sociais. E esperamos que essa votação alcance, agora a gente está contando os votos, então a gente espera que ela alcance aí mais de 10 milhões de votos no Brasil inteiro com a pergunta, né? A ideia era perguntar ao povo brasileiro se ele deseja uma Assembleia Constituinte exclusiva e soberana para fazer a reforma política. Então vamos receber 10 milhões de respostas em torno dessa pergunta, se o povo quer ou não fazer a reforma política.
Also, das Datum ist kein Zufall, hat aber auch nicht direkt was mit dem aktuellen Wahlkalender zu tun. Vielmehr ist es so, dass in der Woche um den 7. September herum, der der Unabhängigkeitstag von Brasilien ist, auch immer eine ganze Menge anderer Veranstaltungen stattfinden. Es gab auch schon Volksbefragungen, zum Beispiel über die Auslandsschulden Brasiliens. Und es gibt auch immer große Events, wie zum Beispiel den wichtigen Grito dos Excluidos, also den Schrei der Ausgeschlossenen, wo vor allem die Landbevölkerung mobilisiert und um mehr politische Teilhabe ringt. Also ein ganz symbolisches Datum. Und wichtig ist nochmal zu erwähnen, dass es sich um keine legale Volksbefragung und verbindliche Volksbefragung im engeren Sinne handelt. Also sie wird ja nicht vom Staat organisiert, sondern von sozialen Bewegungen und allen anderen Aktiven, die damit dazu beitragen wollten, dass die Stimmen eingesammelt werden von denen, die ihre Meinung darüber abgeben wollen, ob es politische Reformen geben soll oder nicht. Und das ist auf ganz unterschiedliche Weise organisiert worden. Also Urnen, die aus Schuhkartons gebastelt wurden. Jeder hat nach seinen Möglichkeiten dazu beigetragen, auf die bestmöglich organisierte Weise die Stimmen da einzusammeln. Und Clebisson hat nochmal gesagt, also 10 Millionen Stimmen sind abgegeben worden insgesamt und die müssen jetzt natürlich noch ausgezählt und angeschaut werden, aber auf alle Fälle eine riesige Beteiligung.
Also mich würden die vorausgegangenen Plebiszite auch interessieren. Also ich versuche das gerade so ein bisschen zu kontextualisieren in Deutschland, Freiburg, Europa vielleicht auch. Hier gibt es ja manchmal auch Volksabstimmungen, die teilweise eben bindend sind, teilweise nicht. Aber gerade in Deutschland ist es eigentlich eine Forderung der direkteren Demokratie, dass das eben mehr durchgesetzt wird und auch einfacher wird einzufordern. Aber es gibt jetzt nicht, es ist kein tägliches oder alltägliches Instrument der Politik, wie es zum Beispiel in der Schweiz ist. Von dem her würde mich kurz interessieren, ob ihr vielleicht dazu was sagen könnt, wie das mit den vorherigen Plebisziten gelaufen ist, zum Beispiel bei der Auslandsverschuldung. War das eine ähnlich große Mobilisierung? Wie ist dann auch die Antwort der Politik danach gewesen, bevor wir vielleicht zu den möglichen Konsequenzen für dieses Plebiszit kommen? Sto tentando di contextualizzare un poco e trasferire qui nel contesto europeo, alemão, talvez di Freiburg. Aqui tem diferentes plebiscitos também che às vezes sono organizzati pelo Estado, la maioria das vezes sono organizzati pelo Estado, mas, ou por la municipalità, ma non tutto il tempo il risultato del plebiscito è obbligatorio para os políticos. Mas é uma demanda muito forte aqui na Alemanha, que na verdade querem reformar o sistema político também para ter mais plebiscito, que também podem decidir coisas. Então, me gostaria de saber como é o Brasil com esses outros plebiscitos que tiveram antes, por exemplo, isso da doida externa. Foi uma mobilização semelhante ou menor? E como foi a resposta do sistema político depois que se deu os resultados desse plebiscito? E sim, talvez tenha mais exemplos de plebiscitos no Brasil. Seria interessante.
Esse plebiscito que a gente está organizando é um plebiscito popular. Ele não tem valor legal, o que significa que o resultado dele não vai gerar imediatamente ou automaticamente uma decisão do Estado. O que vai acontecer é que ele vai funcionar como, para os movimentos, para nós, um instrumento de pressão. Isso é um instrumento de mobilização popular, um instrumento pedagógico de diálogo com a população e um instrumento de pressionar o Estado, pressionar o governo, pressionar o próprio sistema político brasileiro de uma pauta importante de mudança. A gente tem a principal experiência de plebiscito popular nesse modelo aqui no Brasil, que a gente comenta muito, é o plebiscito da ALCA, né, da Área de Livre Comércio das Américas, em que os movimentos organizaram um plebiscito popular também, perguntando se o Brasil deveria ou não ingressar na ALCA. E a maioria da população disse não à ALCA, e o resultado desse plebiscito ele foi usado como uma forma de pressionar o governo Lula, que tinha acabado de ser eleito, a negar a entrada do Brasil na ALCA, e serviu então como, e teve um êxito no seu objetivo. A gente espera que esse plebiscito agora ele também consiga ter êxito nesse sentido de pressionar pela abertura de uma Assembleia Constituinte.
Also, die Volksbefragung ist, wie wir anfangs schon gesagt haben, populär. Also sie hat keine bindende Wirkung für den Staat und vielleicht auch keine unmittelbare Folge zur Wirkung, also Wirkung zur Folge. Aber trotzdem ist es ein wichtiges pädagogisches Instrument, wie Clebisson sagt, und natürlich auch eins, mit dem man gut Druck ausüben kann auf den Staat und auf die Regierung. Und nochmal als Beispiel, also als es hier in Brasilien darum ging, sich eventuell der großen Freihandels Zone Alka anzuschließen, gegen die es viel Kritik gab. Wurde damals schon so eine populäre Volksbefragung organisiert, ebenfalls rechtlich nicht bindend, aber damals stimmte eine große Mehrheit gegen den Beitritt zu dieser Freihandelszone, und der damals gerade gewählte Präsident Lula hat dann diese Empfehlung sich auch angenommen, und wie man weil bekannt ist, hat Brasilien am Ende sich da nie angeschlossen, und deswegen ist die Hoffnung auch, dass jetzt mit dem Ergebnis der populären Volksbefragung was Ähnliches passiert, dass es die Regierung auf alle Fälle wahrnimmt oder als Vorlage auch für entsprechende Politik nimmt. Und hier schnippt Jacques schon mit dem Finger. Ich gebe nochmal weiter das Mikrofon um. Mais um comentário da Jacques.
É, na verdade, eu queria fazer uma pergunta pro Clebson também, porque houve uma mobilização em todas as regiões do país, né, para coleta das assinaturas do plebiscito, mas em alguns lugares a gente percebe que essa mobilização ela foi maior, em outros ela foi menor, tanto que a expectativa de vocês de coleta de assinaturas aqui no Rio de Janeiro não era uma expectativa tão grande, né? Eu queria que você falasse um pouco o porquê dessa diferenciação em cada região.
Primeiro preciso trazer, né? Also, Jacques hat keinen Kommentar, sondern eher eine Frage auch an Clebis, sondern die Mobilisierung hier im ganzen Land ist doch recht unterschiedlich ausgefallen. Es gibt Regionen, wo viele, viele Leute sich engagiert haben und auch viele Stimmen abgegeben wurden, und andere, wo das nicht so gut geklappt hat. Rio ist eher eine von den Regionen, wo die Beteiligung und die Organisation nicht so hoch war, und wir fragen deshalb nochmal nach, woran das gelegen hat.
Na minha opinião, tem dois fatores que contribuem para, em alguns lugares, o plebiscito ter mais força e outro menos. O primeiro fator é, como é um plebiscito organizado por movimentos sociais, ele depende da força desses movimentos nos locais. Então, aqui no Rio de Janeiro, existe uma situação de fragilidade de organização dos movimentos. Os movimentos são muito fragmentados, divididos, pequenos. Então, existe, de fato, aqui no Rio, uma dificuldade em avançar na organização popular. Então, o plebiscito ele acaba expressando um pouco essa dificuldade da esquerda como um todo no Rio de Janeiro. Esse é um fator. Em outros estados, a esquerda é mais bem organizada e consegue impulsionar melhor o plebiscito. Um segundo fator, na minha opinião, que é decisivo em todos os plebiscitos populares no Brasil, é a participação da igreja dentro do processo, sobretudo da igreja católica, né? A igreja mais progressista, a área mais progressista da igreja católica. Então, por exemplo, o plebiscito da Alca, que foi até agora o maior plebiscito que a gente teve uma participação ativa da igreja católica, orientada pela CNBB, por organizações dentro das pastorais. Então, isso mobiliza muita gente nos bairros, nos locais, nas igrejas, nas paróquias. Isso ajuda a ganhar muita força. A igreja tem muita força no Brasil, né? É uma entidade com muita força. E nesse plebiscito que a gente acabou de organizar, a igreja também participou, também teve uma participação ativa em vários locais, outros menos, mas de alguma maneira ela também teve um papel importante. Por isso a gente também está achando que esse plebiscito vai alcançar a força que teve também o plebiscito da Alca.
Also, Clebison meint, dass es zwei wichtige Faktoren gibt, die dazu beitragen, dass in den einzelnen Regionen entweder eine große oder eine niedrigere Beteiligung feststellbar ist. Zum einen kommt es natürlich darauf an, wie gut die soziale Bewegung organisiert ist in den jeweiligen Lokalitäten, und hier in Rio ist es eher so, dass die Linke fragmentiert und zerstritten ist, und die haben es einfach nicht geschafft, hier so viele Urnen auf die Straße zu stellen und auch die Bevölkerung über die anstehende Volksbefragung zu informieren. Und ein ähnlicher wichtiger Akteur oder eine Dynamik ist immer von dem progressiven Flügel der katholischen Kirche ausgegangen, die sich schon bei der Volksbefragung über die Freihandelszone beispielsweise sehr aktiv eingebracht haben. Und auch da hängt es dann wieder davon ab, wie aktiv und wie progressiv die einzelnen Pastoralen sind. Und es gibt eben Landesteile außerhalb von Rio, wo das deutlich aktiver ist, in den Landpastoralen oder auch in den einzelnen Vierteln. Und die Beteiligung von dieser progressiven Kirchenspitze oder von nicht die Spitze, sondern von den Basisorganisationen war auch diesmal wieder wichtig und hat auch zu der hohen Beteiligung beigetragen.
Jetzt haben wir schon wieder gut 20 Minuten in unserem Programm, sind wir vorangeschritten. Wir haben, deswegen würde ich vorschlagen, wir machen mal kurz eine Musikpause. Und ich würde vielleicht Jackie kurz bitten, ein paar Worte zu der Musik zu sagen. Vielleicht auch nach dem Song, was wir denn da hören. Der hat nämlich auch was mit dem Plebiszit zu tun. Vielleicht nach dem Song einfach. Vamos fazer uma pausa pequena de música, porque já temos 20 e pouco minutos falado no programa. Depois vamos entrar mais do plebiscito, como foi o processo de dar os votos e como vai ser o resultado. Mas agora ouvi a música e depois a Jaque nos vai comentar um pouquinho de, da música, de que fala e qual papel jogou no plebiscito esse. Então, aí, desfruta da música.
Dê-me sua mão, vamos à luta. Preciso da vez e voz ao povo, fazendo acontecer o poder popular. Dê-me sua mão,
vamos à luta por uma constituinte já. Dê-me sua mão.
O Brasil precisa de reformas que mudem suas instituições, criando uma nova proposta que avance na democratização. Dê-me sua mão,
vamos à luta por uma constituinte já. Dê-me sua mão, vamos à luta, vamos votar no plebiscito popular.
Para mudar não podemos descansar, é preciso um plebiscito popular que pergunte a cada cidadão qual o destino que queremos pra nação. Dê-me sua mão,
vamos à luta por uma constituinte já. Dê-me sua mão, vamos à luta, vamos votar no plebiscito popular.
Dê-me sua mão, dê-me sua mão,
vamos à luta por uma constituinte já. Dê-me sua mão, vamos à luta, vamos voltar no plebiscito popular.
Plebiscito popular, Jackie, como é? Onde você encontrou essa música e que, como, é, que é a história atrás dessa música? Ja, ich würde gerne interessieren, was jetzt die Story hinter diesem Lied ist. Es hat ja offensichtlich was mit dem Plebiszit zu tun, aber wie ist es entstanden und wie ist es vielleicht jetzt auch verwendet worden? Welche Rolle hat es gespielt?
Então, Fabian, a campanha do plebiscito, né? Do plebiscito popular, eles inovaram bastante. Eles fizeram uma campanha por diversos meios de comunicação para tentar atingir a população como um todo, né? E uma das vertentes dessa campanha era justamente a parte musical. Aí essa música que a gente ouviu agora se chama Samba da Constituinte, né? Se chama Me Dê Sua Mão, Me Dê Sua Mão, Samba da Constituinte. A letra e música é de Nalva Nascimento, Mônica Silva, Sandraque Barreto e do Comitê Municipal de Santa Rita, da Paraíba.
Also die Musik ist Teil von der Kampagne gewesen für die Volksbefragung über die politischen Reformen. Und was wir gehört haben hier gerade war der Samba der verfassungsgebenden Versammlung. Ist doch auch ein schöner Titel. Und an den haben sich ganz unterschiedliche Autoren beteiligt und Musiker beteiligt. Die meisten von ihnen aus Santa Rita in Paraíba. Ja, Fabian, ich unterbreche dich gerne. Wir haben uns überlegt, dass es doch ganz interessant wäre, eigentlich auch jetzt ein bisschen weiter über die politischen Reformen zu reden. Ne? Wir haben jetzt viel über das Plebiszit geredet, vielleicht nochmal ein bisschen darauf einzugehen, was denn hier so ansteht an Reformen. Pues, Fabian, ahí, durante a gente ouviu a música, falamos um pouco como seguir, e talvez seria interessante de falar também um pouco sobre as reformas temáticas que são previstas não politicamente, já que a gente conhece bem o que é o plebiscito aqui.
Beleza, adelante. Alles klar, haut rein.
Quem quer começar, gente? Assim, wer fängt an?
Acho que para começar, eu vou perguntar para o Cleibson uma pergunta bem, bem direta, assim, bem simples mesmo. Para ele falar um pouco para a gente quais são as pautas, de fato, da reforma política e quais são aquelas pautas que, de fato, encontram um empecilho dentro do Congresso, né, para obter uma votação.
Also vielleicht fangen wir mal mit einer ganz direkten Frage an Cleibson an. Was sind denn die großen Themen der politischen Reform? Was steht da auf der Tagesordnung? Was geht's da?
Antes das pautas do proposta no plebiscito, o que é para nós muito claro é que a atual composição do Congresso Nacional e o funcionamento do sistema político, ele impede, ele funciona como uma barreira a qualquer tipo de reivindicação ou de mudança estrutural na sociedade brasileira que vai no sentido das demandas populares. Por exemplo, o tema da reforma agrária é um tema muito simbólico. A maioria, uma composição muito grande do Congresso Nacional é de ruralistas, de latifundiários, de donos de grandes propriedades. Então é óbvio que o Congresso Nacional não vai querer aprovar uma lei de reforma agrária, ou implementar a reforma agrária de fato no Brasil, né? E vai travar essa demanda. Então existem várias outras pautas, a democratização da comunicação, o tema da jornada de trabalho e tal. Então isso é um consenso. A outra questão é como funciona o sistema político.
Ja, bevor Cleibson davon spricht, fasse ich kurz zusammen. Also wichtig ist einfach nochmal festzuhalten, dass die aktuelle Zusammensetzung des Kongresses in Brasilien eigentlich eher ein Hindernis ist als ein Faktor, der dazu beitragen kann, die politischen Forderungen der sozialen Bewegung auch tatsächlich in eine öffentliche Politik, in politische Programme umzusetzen und in staatliches Handeln. Und besonders sichtbar wird es vor allem immer, wenn es um Landfragen geht. Es gab ja in Brasilien nach der Rückkehr von der zivil-militärischen Diktatur nie eine Landreform oder auch bei der Medienreform. Das sind beides Themen, die von der organisierten Lobby im Kongress kontinuierlich und bisher sehr, sehr erfolgreich verhindert wurden. Sei das nun die Agroindustrie und die Großgrundbesitzer oder seien das die großen Medienorganisationen, die kommerziellen Organisationen hier in Brasilien. Und jetzt kommen wir zu den Pautas, jetzt kommen wir zu den zur Tagesordnung von der politischen Reform.
Quanto ao sistema político, o plebiscito ele juntou uma quantidade enorme de movimentos em torno de, sobretudo, três críticas fundamentais ao sistema político atual. A primeira é a influência do poder econômico no sistema eleitoral. A gente avalia que hoje, para se ganhar uma eleição, você tem que investir muito dinheiro, né, em propaganda, em tempo de TV. Isso faz com que os candidatos, para se elegerem, eles tenham que se vender às grandes empresas. Então, eles se submetem a grandes empresas privadas e, quando são eleitos, eles têm que pagar a conta, né? De certa maneira, eles ficam comprometidos com essas empresas e não com a população. Então, esse é o primeiro. O segundo problema do sistema político atual é o problema da representação dos setores da classe trabalhadora e da população brasileira. A maioria da população brasileira hoje é composta por mulheres e também composta por negros e negras. E no Congresso Nacional, esses são praticamente residuais, são a minoria. O Congresso tem menos de 10% de mulheres e menos de 10% de negros na composição. A maioria do Congresso Nacional é branca, são homens ricos, empresários, heterossexuais e representam esse setor específico da população. E o terceiro, ponto, a terceira crítica ao sistema político e a terceira proposta do plebiscito é a questão da participação popular nas decisões políticas do país. Hoje, o povo brasileiro não tem o direito de convocar plebiscitos legais para decidir questões estratégicas. Por exemplo, a reforma agrária. O povo não tem o direito de convocar um plebiscito para decidir sobre a implementação ou não de uma política de reforma agrária. O que a gente está defendendo é que o povo tem o direito de convocar plebiscitos legais, referendos legais, leis de iniciativa popular, a partir da própria organização popular, que não fique somente submetido à vontade do Congresso Nacional.
So, dann kommen wir mal zu den drei fundamentalen Kritikpunkten, die von der Volksbefragung der aktuellen behandelt werden sollen. Der erste betrifft den Einfluss der ökonomischen Machteliten hier in Brasilien ins politische Tagesgeschäft. Also kritisiert wird vor allem, dass die Kampagnen und die Wahlwerbung jedes Mal üppiger werden und teurer. Und das heißt für die Kandidaten, meistens für die politischen Kandidaten, dass sie sich bereits im Vorfeld bestimmten Interessen unterwerfen, die sie dann während ihres Mandats auch erfüllen müssen. Und das ist in Brasilien zu einem großen Problem geworden. Die andere Frage, die wir schon angesprochen haben, hat mit der Repräsentativität zu tun. Einfach die Mehrheit der brasilianischen Bevölkerung ist im Kongress komplett unterrepräsentiert in ihren Interessen, aber man sieht es auch. Also wenn man davon ausgeht, dass die stille Mehrheit Frauen sind, schwarze Frauen auch in Brasilien und aus einkommensschwachen Kontexten, und man schaut sich dann den Kongress an, wo es vor allem heterosexuelle, reiche, weiße Männer gibt, die sich da tummeln, wie Clevison das gesagt hat, dann sieht man, dass es dann ein großes Missverhältnis gibt, das auch von der Reform über bestimmte Modi Operandi gelöst werden soll, dass es mehr Repräsentativität gibt. Und das Dritte, was ich auch sehr spannend finde, die Teilhabe am politischen Entscheidungsprozess als solchen. Bisher sieht die Verfassung von Brasilien nämlich nicht vor, dass es verbindliche Volksbefragungen gibt zu bestimmten Themen, die auch von der Bevölkerung auf die Tagesordnung gesetzt werden können. Dazu gibt es keinen Modus. Und das wäre aber eigentlich ein ganz, ganz interessantes Instrument, um eben sowas wie eine Landreform, die vom Kongress nie bisher diskutiert wurde, auf die Tagesordnung zu setzen und dann mal die Bevölkerungsmehrheit zu fragen, was sie davon halten.
Ja, das ist eine sehr interessante Forderung, die auch hier in Deutschland immer wieder wiederholt wird. Und in der Schweiz ist es ja zum Beispiel so, dass dass Volksbefragungen von der Bevölkerung auch initiiert werden können zu was auch immer für Themen, und da kommen dann eben auch mal die rechtskonservativen bis rechtsnationalistischen Parteien und fordern Ausländerstopp und so Sachen wie die Abgrenzung von der Europäischen Union. Also sicherlich ein zweischneidiges Schwert, das progressiven Kräften nicht immer gelegen kommt, aber ich denke, wenn man die Demokratie ernst nimmt, dann müssen wir uns eben auch mit solchen Sachen auseinandersetzen, und auch jeder Staat muss sich mit solchen Sachen auseinandersetzen. So queria comentar, complementar que aqui na Suíça, não? Al lado, Freiburg é muito perto da Suíça, mas ainda na Alemanha. Mas na Suíça aí tem plebiscito popular que seja, ou seja, o tema pode ser uma proposta do movimento sociais, e eles podem recoletar firmas, assinaturas para obrigar o governo de fazer um plebiscito legal, que também depois os políticos têm que obedecer, né? E aí, às vezes, para as pessoas progressistas, não sempre é uma coisa que eles gostam, porque aí também tem um partido que se chama SVP, são de direita nacionalistas, que também fazem como plebiscito sobre que a Suíça está fechando as suas fronteiras para os imigrantes, para os refugiados, ou que se separam mais da União Europeia. Mas eu acho, se você toma em sério a democracia, você tem que também entender e assim, se manejar com essas propostas, né? E sim, é uma proposta que também na Alemanha muita gente está demandando do sistema político, de verdade. Eu vi durante o plebiscito algumas fotos dos candidatas também que votaram no plebiscito. Como foi a reação do sistema político? Obviamente agora é campanha, Então, eles provavelmente não fazem muitas coisas que não seriam muito bem vistas na cidade, na cidadania. Mas como foi a resposta do sistema político, dos políticos estabelecidos? Mich würde interessieren, wie denn die Reaktion der etablierten Politik war auf dieses Plebiszit. Also ich habe während der Abstimmung, wenn ich das richtig gesehen habe, die beiden Kandidatinnen Dilma und Silva auch gesehen, Dilma Rousseff und Marina Silva, die Stimmen abgegeben haben. Jetzt ist ja gerade auch Wahlkampf, wahrscheinlich ist jetzt auf die Äußerungen nicht allzu viel zu geben, der Kandidatinnen in dem Fall. Aber trotzdem würde es mich interessieren, wie denn so die Antworten waren aus der etablierten Politik.
Começou a fazer o plebiscito, a gente sabia que ia cair no meio do processo eleitoral. E para nós isso nunca foi nenhum problema. O plebiscito ele não nega as eleições, não é contra o sistema eleitoral. E tampouco ele vai impedir, vai negar que os candidatos apoiem o plebiscito e participem. Para nós, inclusive, é importante que certos candidatos declarem apoio ao plebiscito, porque dá mais força, legitima o processo e ajuda a propagandear a iniciativa de luta pela Constituinte. Essa é uma coisa. A outra é que também é importante para nós que tenham candidatos que se comprometam com a bandeira da Constituinte da reforma política. Então, a gente, quando algum candidato vem defender a Constituinte, para nós é importante. Isso fortalece a luta popular também pela Constituinte. Então, durante esse plebiscito, teve de tudo, teve político que votou no plebiscito para fazer propaganda política, teve político que votou porque de fato defende a bandeira, então a gente não, óbvio que não ia proibir ninguém de participar do plebiscito e isso para nós foi importante essa participação também.
Also von Beginn an war klar, dass das gewählte Datum für die Volksbefragung sich natürlich mit dem Wahlkampfkalender überschneiden würde. Und es war aber von Anfang an kein Problem, denn es war ja auch eine nette Möglichkeit zu sehen, wie sich die einzelnen Kandidaten gegenüber so einer Volksbefragung verhalten würden. Und wenn es jetzt Kandidatinnen gibt oder Kandidaten, die sich auch öffentlich zeigen, wie sie daran teilnehmen an dieser Volksbefragung, dann ist das ja eher was der ganzen Kampagne auch gut tut, weil es auf der einen Seite der Befragung mehr Legitimität verleiht und auf der anderen Seite aber auch zeigt, dass sie ja eigentlich dann auch mehr oder weniger eine verfassungsgebende Versammlung thematisch auch unterstützen. Ich habe dazu auch mal noch eine Frage. Die Idee der politischen Reform ist ja auch von Dilma selbst letztes Jahr als Ausweg von den Riesenmobilisierungen, die sich ja auch ein Stück weit gegen ihre Regierung gerichtet haben, aufgeworfen worden. Sie wollte dann, dass der Staat auch diese Volksbefragung organisiert und hat ja aber keine politische Mehrheit finden können. Sogar aus der eigenen Partei gab es Leute, die genau das verhindert haben. Also das zeigt ja vielleicht auch nochmal die Dringlichkeit, die es dafür gibt, dass dieses Demokratisierung von außen stattfindet und eher von der Straße kommt und durch so ein populäres Volksbefragen, anstatt sich da auf den Staat zu verlassen. Die Wirkung der Mesa Reforma Política passado, quando teve as manifestações nas ruas e foi uma das saídas que ela estava vindo para enfrentar essas críticas radicais que também colocaram em xeque o próprio governo dela, não? E aí, se eu lembro bem, foi também o mesmo partido, pessoas do PT, que não queriam que isso se vai fazer e se usaram depois umas excusas legais que não dá para fazer dentro desse tempo assim, mas se sentia que também tem uma resistência dentro da classe política contra esse tipo de ações, certo?
A verdade, a opinião que a gente tem é que a Dilma, quando fez o pronunciamento em junho do ano passado, no meio daquele processo de grandes mobilizações, ela estava tentando dar resposta aos diversos setores que estavam se mobilizando e, de alguma maneira, criticando o atual governo. Então, ela deu resposta para vários setores. Um dos setores eram os setores de movimentos sociais organizados que defendiam a reforma política. E essa pauta constituinte exclusiva do sistema político não surgiu dali da cabeça da Dilma, já era defendida por outros movimentos, por várias organizações, então ela tentou dialogar com esses setores. O que aconteceu é que o próprio PT, para chegar ao governo, ele teve que se aliar com vários setores que estão longe de ser de esquerda, né, estão longe de defender algum tipo de mudança, E quando a Dilma propôs isso, ela foi pressionada internamente dentro da composição política a abandonar a proposta. Então, por exemplo, um dos setores que mais forçaram aí foi o PMDB, que é o principal aliado nacionalmente do PT, que foi contra a proposta e tensionou a Dilma para que ela abandonasse. Então foi em menos de 24 horas ela retirou a proposta de um plebiscito legal sobre a Constituinte, né? Então é claro que isso também foi uma expressão do atual sistema político, né? Ela se torna refém das alianças que ela faz e de todo o método que ela precisou, não só ela, né, mas o partido e todo o campo político que chegou ao governo precisou construir para chegar a essa situação, ao poder do poder executivo.
Also, nochmal zurück zum letzten Jahr, zu den großen Juni-Demonstrationen hier in Brasilien. Das war natürlich ein Moment, wo die Präsidentin von Brasilien, Dilma Rousseff, eine Antwort finden musste für die verschiedenen Sektoren, die da auf der Straße präsent gewesen sind. Es war eine überaus heterogene Zusammenkunft von Menschen. Und die Idee der politischen Reform, sagt Clevison jetzt nochmal, die kam nicht von Dilma, sondern das ist eigentlich schon ein Thema gewesen, was lange vorher diskutiert wurde, was sie dann aber in diesem Moment auch aufgegriffen hat und als Initiative an sich reißen wollte, um daraus wirklich eine verbindliche, legal verbindliche Volksbefragung zu machen. Es hat sich dann aber schnell gezeigt, dass sie das nicht durchhalten konnte, was auch nochmal gut zeigt, was für Kompromisse überhaupt die regierende Arbeiterpartei, die PT hier in Brasilien eingehen musste, um regierungsfähig zu werden. Es sind da viele Parteien mit in der Koalition, die weit davon entfernt sind, dass man die als fortschrittlich oder links bezeichnen könnte. Die PMDB ist da vielleicht die bekannteste Partei als Beispiel und die haben dann auch wirklich sehr punktuell Druck ausgeübt, sodass Dilma am Ende dazu gezwungen war, diese Idee der politischen Reform im letzten Jahr wieder zurückzupfeifen und deshalb wird es jetzt eben als populäre Volksbefragung organisiert und ist aber trotzdem zustande gekommen.
Sind wir schon wieder 45 Minuten im Programm fortgeschritten. Ich würde vorschlagen, jetzt nochmal einen kurzen Song zu spielen. Diesmal geht es um einen Song, der im Zuge dieses Wahlkampfes entstanden ist. Dort beschwert sich, dort wird ein Kandidat gefragt, was er denn heute für eine Veranstaltung hätte und er sagt dann, ja, er hat redet irgendwie vor irgendwelchen Minderheiten, so Jugendlichen, Schwarzen, Indigenen und solche Sachen und dieser Ausspruch Schwarze, Jugendliche, Indigene und solche Sachen hat einen Rapper aus Minas Gerais dazu motiviert, diesen Song zu schreiben. Hören wir uns den mal gemeinsam an.
E aí, Renegado? O que é que vai acontecer aqui hoje?
Aqui nós vamos ter um encontro com alguns setores específicos, juventude, algumas minorias, negros, índios, coisas desse tipo.
Jovens, negros, índios, todos.
Ei, bem, coisas desse tipo.
Mulheres, gays, pobres, todos.
Coisas desse tipo.
Velhos, brancos, albinos, todos.
Coisas desse tipo.
Homens, héteros, ricos, todos. Coisas desse tipo.
Somos uma gigante massa de minorias e ao entorno da contorno construímos nossa vida. Aviso é urgente. Ouvidos não são latrinas, não somos coisas. Somos o povo de Minas.
O que será que andam conspirando nos gabinetes?
Que andam aspirando nos palacetes?
Querem te escravizar.
Esse tipo de coisa a gente não aguenta. Coisas desse tipo não combinam com pimenta. Liberdade, dignidade e respeito sem justiça, sem igualdade. Nada feito, ele quer me governar, mas digo não tem jeito. Ser rebelde, chapa, é meu defeito. Se revolta com esse disparate, chega junto no refrão, tá na hora do combate.
Jovens, negros, índios, todos.
Ei, bem,
coisas desse tipo.
Mulheres, gays, pobres, todos.
Coisas desse tipo.
Velhos, brancos, albinos, todos.
Coisas desse tipo.
Homens, héteros, ricos, todos.
Coisas desse tipo.
Ele ama as coisas mais que as pessoas.
Coisas desse tipo.
mas nós amamos mais as pessoas do que as coisas.
Somos gente que não tem medo de trabalhar urgentemente. A gente é feito pra brilhar. Não deu valor e do povo fez pouco. Então segura a onda, tá na hora do seu troco. Chega de caô, biquinho, se orienta. Pimenta sem sabor, não me representa. Ditatorial, esse seu blá blá blá. Falta o latino, seu tupi arauá. Esse tipo de coisa a gente não aguenta. Coisas desse tipo não combinam com pimenta. Liberdade, diversidade e respeito sem justiça e igualdade. Nada feito, ele quer me governar. Mas não tem jeito, ser rebelde, chapar. É meu defeito, se se revolta com esse disparate. Chega junto no refrão, tá na hora do combate.
Jovens, negros, índios, todos.
Hey, baby.
Coisas desse tipo. Mulheres, gays, pobres, todos.
Coisas desse tipo.
Velhos, brancos, albinos, todos.
Coisas desse tipo.
Homens, héteros, ricos, todos.
É?
Coisas desse tipo.
Coisas deste tipo, das hat Flavio Renegado aus Minas Gerais eben geschrieben, auf, als Antwort auf den Kandidat von der PSDB, dem Pimienta da Vega, der diesen Kommentar im Zuge des Wahlkampfs abgelassen hat. Eso fue la canción de Flavio Renegado, rapa mineiro, que comentó, fue, fez una respuesta al candidato de PSDB, Pimienta da Vega. Eu gostaria de saber do nosso convidado por que o plebiscito durou um dia a mais. Era previsto de terminar no domingo mesmo, mas como eu vi, como eu li na internet, seguiu um dia a mais. Por que causou essa prolongação? Diese Volksabstimmung war eigentlich geplant, bis Sonntag zu gehen. Und ich habe dann im Internet gelesen, dass sie um einen Tag verlängert wurde. Wie kam es zu dieser Verlängerung?
Foi um problema simples. A gente, do domingo, que era o último dia que deveria de fato terminar, recebemos vários ataques de hackers no nosso site nacional. E aí, por vários momentos, o site foi derrubado e a gente teve que recuperar. Por isso, ampliamos mais um dia a votação pela internet, né? Mas o plebiscito mesmo, a coleta de votos física, foi de 1 a 7.
Also das ganz einfache Erklärung dafür, das Plebiszit, was auf der Straße durchgeführt wurde mit Schuhkartons und anderen Urnen, das ist innerhalb der Frist abgelaufen und da die Online-Abstimmung, die ist verlängert worden um einen Tag, eben weil es einen Hacker- oder einen Cracker-Angriff gab auf die Seite und die Leute nicht abstimmen konnten eine gewisse Zeit und deswegen die Entscheidung einen Tag länger online.
Wann werden jetzt die Resultate also erwartet, wann wird sich so die nächsten Dynamiken ergeben? Also wann weiß man, wie erfolgreich das jetzt war und wie sich diese Forderungen noch umsetzen lassen werden? Quando se vai dar os resultados do plebiscito e como você tem agora o agenda mais ou menos, como vai seguir o movimento?
Sim, com os votos da internet a gente já liberou o resultado, deu mais de 1.700.000 votos. Superou as expectativas que a gente tinha de votação na internet. E os votos físicos, de fato, nas urnas, a gente espera coletar e contar esses votos até o dia 21 de setembro. Aí, o dia 21 é o último dia da contagem e a gente espera coletar 10 milhões de votos, espera que alcançar os 10 milhões de votos, né? Ainda estamos em contagem. E depois do plebiscito a gente pretende fazer um ato, uma entrega nacional dos votos, uma manifestação para dar o retorno à sociedade e também levar esses votos ao Congresso Nacional, a todo o sistema político para demonstrar a vontade popular de mudança que tem no Brasil hoje.
Also, im Internet ist die Auszählung schon abgeschlossen, das Ergebnis wird noch nicht bekannt gegeben, aber bisher ist klar, dass 1.700.000 abgestimmt haben auf der Webseite, also viel mehr, als man am Anfang auch noch sich erträumt hatte und insgesamt, wie gesagt, 10 Millionen, die abgestimmt haben. Die Auszählung wird der UN wird am 21 bis zum 21. September sein und an dem Tag wird dann auch das Ergebnis bekannt gegeben. Die Idee ist, dann nicht nur das Ergebnis bekannt zu geben über die Medien, sondern auch die Urnen zum Kongress zu tragen und das Ergebnis der Volksbefragung eben dort auch den Politikern zu überreichen, dass sie darauf reagieren können.
Só acrescentando aqui também, né, ao que o Clebson colocou com relação aos votos da internet, de acordo com a apuração, 96,9%, né, das pessoas que votaram pela internet votaram sim e cerca de 3,1% votaram não. Então, assim, a gente já percebe que a adesão pelo sim, pelo queremos o plebiscito na internet, ela já foi bem maior do que poderia se esperar.
Also ich korrigiere mich gern, das Ergebnis von der Internetabstimmung ist bereits bekannt. 96,9% stimmen für politische Reformen und nur 3,1% dagegen. Das zeigt ja schon eine ganz klare Tendenz auch für die weitere Auszählung noch mit an. Und ich denke, wie gesagt, am 21. September wird das Ganze dann bekannt gegeben und Pulsar, die Agentur hier in Brasilien, wird sicher davon berichten vom Ergebnis. Vielleicht könnt ihr ja in Deutschland bei Radio Dreieckland oder bei Punal dann auch eine kleine Nachricht beitragen. Eu estava só falando que claramente do 21 de setembro a gente aqui na Pulsar vai falar do resultado também e eu espero que também o Radio Dreieckland e a agência Punal na Alemanha vão fazer um esforço para traduzir as notas sobre esse resultado.
Como já comentei no início do programa, na Alemanha não se deu nenhuma notícia sobre o plebiscito em Brasil. Como foi a resposta da mídia brasileira? Isso foi um tema nacional ou se perdeu, na verdade, durante a campanha eleitoral? Ou como se tratou os mídias, já que são um tema muitas vezes tocado no nosso programa? Mich würde interessieren, ich habe es schon am Anfang gesagt, in Deutschland hat eigentlich niemand über dieses Plebiszit geschrieben, in Brasilien, das war kein Thema. Jetzt würde ich mich aber interessieren, wie denn die bereits öfters kritisierten Medien, also die Hauptmedien, Mainstream-Medien in Brasilien sich diesem Thema angenähert haben.
Então, Fábio, o que a gente pôde observar é que o plebiscito ele acabou não sendo pautado pela grande mídia, né? Não há um interesse por eles em divulgar muito essa proposta. Quem mais divulgou mesmo foram as mídias alternativas, né, que têm uma preocupação maior com os movimentos sociais. E a gente percebe, por exemplo, num dos maiores jornais de circulação que a gente tem aqui no Brasil, no Globo, o plebiscito ele só foi simplesmente citado no domingo por conta da manifestação que foi o ato do Grito dos Excluídos, né, que ocorreu no dia 7 de setembro. Então, simplesmente é citado assim, uma linha. Eles não têm realmente um interesse grande em pautar isso, até porque são atingidos diretamente por essa proposta, né?
Also, ganz klare Tendenz, die großen Medien hier in Brasilien haben sich in Zurückhaltung geübt und haben eigentlich überhaupt nicht über die Volksbefragung berichtet. Es waren vor allem die unabhängigen und die alternativen Medien, die das immer wieder zum Thema gemacht haben. Und man hat das auch nochmal ganz klar gesehen am Sonntag, als es die große Demo gab zum Schrei der Ausgeschlossenen, Grito des Excluídos. Als O Globo, die große Tageszeitung, dann das Plebiszit gerade mal in einer Zeile erwähnt hat, dass das ja auch stattfinden würde, ohne irgendwie weiter darauf inhaltlich einzugehen.
Ja, wenn ihr, möchte mich erstmal bedanken bei unserem Gast. Er hat mich sehr, sehr viele neue Informationen gebracht. Wie gesagt, in Deutschland hatten wir vorher kaum Informationen über diese Volksbefragung. Ich bin sehr gespannt auf das weitere Ergebnis und dass auch wie das weiter behandelt wird. Und wenn ihr in Brasilien nichts weiter hinzuzufügen habt, dann würde ich mich schon mal von euch verabschieden. Wir sind nämlich auch schon wieder bei 59 Minuten unseres Programms angelangt. Eu quero agradecer a nosso convidado por essas informações. Como já falei antes, em Alemanha não chegou nada de informação, então eu acho que fazemos uma contribuição que vale muito com esse programa e se por isso agradeço muito. E se vocês não têm nada de añadir, vamos fechar o programa porque já temos 59 minutos completados no programa aí, sempre temos só uma hora, né?
Também queria agradecer para nós sempre que for possível divulgar as atividades de luta pela Constituinte, pela reforma política, É muito importante, então foi ótimo participar aqui do debate junto com vocês.
Also auch von hier vielen Dank von Klebison, der sich freut, dass es ein weiteres Medium gibt, das sich darauf eingelassen hat, über die Abstimmung und über die politischen Reformen zu informieren. Ohne die geht's nicht, das ist ganz wichtig und deswegen nochmal vielen Dank dafür und von uns allen auch liebe Grüße, die todos nós também, muitos saudações. Jackie, quer falar ainda alguma coisa?
Isso, só agradecer ao Clebson também a disponibilidade de vir aqui numa sexta-feira, né? A gente sabe que tem seus compromissos, muito obrigada. E agradecer também, Fabian, e a contribuição de vocês em divulgar a iniciativa.
Ótimo, Fabiano. Então a gente vai despedindo daqui. Tchauzinho.
Tchau, tchau.
Tchau. Tchau.